Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz.
Psychische Erkrankungen zählen weltweit zu den häufigsten Erkrankungen überhaupt. Nahezu ein Viertel der deutschen Bevölkerung ist davon betroffen und trotzdem mangelt es an Therapieplätzen. Wichtig für eine erfolgreiche und wirksame Therapie ist zum Beispiel eine frühzeitige und präzise Behandlung von Erkrankten. Mithilfe von künstlicher Intelligenz unter anderem möchte das Löwe-Zentrum Dynamic nun Ursachen und Symptome psychischer Krankheiten besser verstehen und somit dann auch individuell angepasste Therapieansätze entwickeln. Dr. Winfried Rief, der Sprecher von Dynamic und Professor für klinische Psychologie und Psychotherapie an der Philipps-Universität Marburg, untersucht in seiner Forschung, wie Psychotherapie wirkt und welche Faktoren dafür entscheidend sind. Er gibt uns in dieser Folge von Hessen schafft Wissen Einblicke, wie sich Psychotherapien in Zukunft ändern sollten, welche Rolle Erwartungen in Therapien spielen und warum der Placebo-Effekt ein wichtiger Bestandteil von Medizin und Pharmazie sein sollte. Viel Spaß beim Gespräch und los geht's. Guten Tag, Herr Professor Dr. Rief. Herzlich willkommen bei Hessen schafft Wissen und vielen Dank dafür, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Hallo.
Hallo, sehr gerne.
Psychische Erkrankungen zählen weltweit zu den häufigsten Erkrankungen und so ist es auch bei uns in Deutschland. 25-30% der erwachsenen Bevölkerung sind jährlich von einer psychischen Erkrankung betroffen. Das sind zumindest die Zahlen, die ich gefunden habe. Und allein daran wird ja die Relevanz dieses Themas, dem wir uns hier heute widmen, schon deutlich. Deswegen bin ich sehr gespannt auf dieses Gespräch. Dazu zum Einstieg einmal die Frage, 25-30%, wie gesagt, es gibt bestimmt auch Zahlen, die davon leicht abweichen, aber so im Groben ist das, denke ich, die Hausnummer. Welche psychischen Erkrankungen treten denn am häufigsten auf?
Die häufigsten psychischen Erkrankungen sind zum einen depressive Erkrankungen, dass Menschen also unter Niedergeschlagenheit, Verzweiflung, Passivität leiden. Als eine große Gruppe, die zweite große Gruppe sind die Angsterkrankungen, also Erkrankungen, die gekennzeichnet sind durch Panikattacken, durch Ängste vor sozialen Situationen oder vor anderen bestimmten belastenden Situationen. In der Tat, es ist so, wie Sie sagen, wir wissen eigentlich, dass heute etwa 25-30% der Bevölkerung davon betroffen sind. Das ist natürlich wirklich eine Änderung im Vergleich zu dem, wie man das vielleicht vor 50 Jahren gesehen hat. Damals hatten wir noch nicht so gute Zahlen und man hat eher auch gedacht, psychische Erkrankungen, das ist so eine Seltenheit, die haben nur die anderen irgendjemand durchgeknalltes oder so. Und eigentlich müssen wir sagen, heute es ist sehr offensichtlich so, entweder ist man selbst von betroffen oder man kennt irgendjemand in der Familie, in der nahen Bekannt- oder Verwandtschaft, der davon betroffen ist. Insofern, psychische Erkrankungen gehen uns alle an und wir sind alle in irgendeiner Form auch davon betroffen.
Sie haben erwähnt, wir haben heute bessere Zahlen als früher. Damit meinen Sie natürlich nicht, dass die Zahl 30% Betroffene eine gute Zahl ist, sondern dass wir eben eine gute Datenbasis haben, um überhaupt die Situation besser zu verstehen. Ist das aus Ihrer Sicht auch einer der wesentlichen Gründe, warum die Zahlen heute so hoch sind? Einfach, dass wir mehr wissen und es früher vielleicht auch schon eine hohe Dunkelziffer gab? Oder ist es tatsächlich so, dass vermutlich die Fälle auch in den letzten Jahren, Jahrzehnten stark angestiegen sind?
Vermutlich ist beides wahr. Also zum einen haben wir 1980 neue Systeme bekommen zur Klassifizierung psychischer Erkrankungen, die eine präzisere Klassifizierung zulassen. Deswegen haben wir wissenschaftlich bessere Daten. Sie haben völlig recht. Mhm. Das ist natürlich nicht für die Menschheit ein gutes Datum zu sagen, jeder Dritte ist betroffen. Aber wissenschaftlich gesehen freuen wir uns natürlich, wenn wir überhaupt belastbare Daten haben zu Häufigkeiten von psychischen Erkrankungen. Die andere Frage, werden psychische Erkrankungen häufiger? Es ist nicht ganz so einfach zu beantworten. Vermutlich gibt es psychische Erkrankungen, die relativ konstant sind, die wir heute einfach besser, genauer erkennen, die weniger stigmatisiert werden, sodass man auch öffentlicher darüber spricht. Und es gibt zum anderen aber wahrscheinlich schon auch einige Krankheitsbilder, wo die Häufigkeit eher zunimmt und wir heute einfach höhere Raten haben als vor 50 oder 70 Jahren.
Das ist wahrscheinlich eine große, große Frage, aber woran liegt das, dass zum Beispiel depressive Erkrankungen so rasant so scheint es mir zumindest, zugenommen haben in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Es ist ja eine Binsenweisheit, aber mittlerweile werden sie ja des Öfteren als Volkskrankheit bezeichnet, gelten als solche. Und daran merkt man ja schon, haben sie auch gesagt, jeder ist in irgendeiner Art und Weise von psychischen und ganz konkret von depressiven Erkrankungen selbst oder im direkten Umfeld betroffen.
Ja, gerade bei Depressionen ist es sicher aber auch so, dass in der Vergangenheit viele übersehen wurden oder falsch diagnostiziert wurden. Mhm. Depression ist ja ein komplexes Syndrom, da gehören auch körperliche Beschwerden dazu. Und unter Umständen ist da jemand, der vor 50 Jahren die Diagnose chronischen Rückenschmerz bekommen hat oder chronische Bauchschmerzen oder Schlafstörungen, jemand, den wir heute als Depression kategorisieren würden, weil Depression einfach ein sehr breites Krankheitsbild ist. Das heißt also, es gibt eine bessere Entdeckungsrate, nennen wir das wissenschaftlich, und zusätzlich kommen aber auch schon Umgebungsfaktoren mit rein, die die Häufigkeit von Krankheiten erhöhen. Wir haben da jetzt einfach ganz aktuell ja die Pandemie so halbwegs hinter uns gebracht und wo wir schon sehen konnten, auch mit gut belastbaren Daten, dass solche Phasen, solche Lebensphasen, wo wir uns ja irgendwelchen Umgebungseinflüssen ausgeliefert fühlen, Bedrohungen da sind, die wir nicht richtig fassen können und nicht richtig in den Griff bekommen, über die wir wenig wissen, wo die Familien vielleicht auch zum Teil ganz anders ablaufen, das Familienleben, dass solche Phasen dann auch dazu beitragen können, dass die Häufigkeit von psychischen Erkrankungen sich erhöht.
Also es gibt viele Erkrankte. Es ist genauso auch bekannt, dass die Therapieplätze angesichts des hohen Bedarfs rasend oftmals, hart umkämpft sind allemal. Dazu erst einmal die Frage, welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es für diese Erkrankungen überhaupt?
Behandlungsmöglichkeiten gibt es zum einen natürlich immer sehr viele. Es gibt viele, die anbieten und sagen, sie haben was Tolles, was ihnen helfen müsste. Wir orientieren uns da natürlich am liebsten an den sogenannten wissenschaftlich fundierten Leitlinien. Es gibt also Leitlinien, wo Komitees von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und Patientenverbänden etc. zusammensitzen, die Literatur durchschauen und sagen, bei dieser Erkrankung ist das und das besonders zu empfehlen. Und wir haben da jetzt gerade bei den psychischen Erkrankungen zwei große Brocken sozusagen, zwei große Möglichkeiten an Behandlungsansätzen. Das eine ist die Psychotherapie. Da gibt es auch verschiedene Varianten, aber nennen wir es mal die wissenschaftlich fundierte Psychotherapie. Mhm. Und das andere die Psychopharmakotherapie, also das mit Medikamenten gearbeitet wird. Hier hat sich natürlich auch wirklich dynamisch in den letzten Jahren und Jahrzehnten einiges verändert. Wir haben vor 30, 40 Jahren an vielen Stellen Psychotherapie eher so als ein nice to have gesehen, als etwas, was man vielleicht dazu machen kann, aber eine schwere Depression muss doch unbedingt mit Medikamenten behandelt werden. So war damals die Einstellung so oder auch fast ein bisschen ähnlich bei der Schizophrenie, wo wir heute auch in den Leitlinien immer die Psychotherapie eigentlich als ein sogenanntes First-Line-Treatment haben, dass wir sagen, das ist nicht das Nice-to-Have, was man mal machen kann oder nicht, sondern das ist das, was unter Umständen sogar für den Langzeitverlauf, also für die Verhinderung von Rückfällen dann, das Relevantere sein kann.
Und weil natürlich der Einsatz der Medikamente auch gezielt idealerweise gesteuert werden soll und man dafür wahrscheinlich auch Expertinnen und Experten braucht, die im kontinuierlichen Austausch mit den Betroffenen stehen.
Das ist richtig, ne? Also deswegen würde man auch in der Psychiatrie oder als niedergelassene Psychiaterin oder Psychiater nicht einfach irgendwie über ein Tresen da Medikamente verschreiben, sondern immer auch eine psychische Betreuung mit damit verknüpfen. Und deren Rolle, die Rolle dieser psychischen Betreuung, die ist sicherlich auch wissenschaftlich die letzten Jahrzehnte deutlich besser erkannt worden, dass die ganz besonders wichtig ist, um dann letztendlich eine langfristige Stabilisierung auch zu erreichen.
Aber wenn diese Erkrankungen so weit verbreitet sind und mittlerweile so klar ist, dass die Therapien die tragende Säule sind im Umgang damit, im Kampf gegen diese Erkrankung, warum gibt es dann so wenige Therapieplätze?
Ja gut, das eine ist sozusagen der Bedarf, den wir wissenschaftlich feststellen können. Das andere ist die Gesundheitspolitik, die auch reguliert, wie ist der Zugang zu was. Dann ist auch natürlich auch Berufsverbände, das sind alles auch, ich nenne es mal träge Systeme, die sind nicht sehr innovationsfreudig, sondern eher ein bisschen konservativ. Man möchte das behalten, wie es ist, Rechte behalten, wie sie sind und so und Formate behalten, wie sie sind. Insofern sprechen Sie da einen wichtigen Punkt an. Sind wir dynamisch genug auf die neue große Herausforderung zugegangen? Haben wir erkannt, dass es jetzt nicht mehr darum geht, Psychotherapie als ein Luxusprodukt anzubieten, sondern Psychotherapie als eine zentrale Behandlung bei psychischen Erkrankungen, auf die jeder einen Anspruch hat, die wir dann auch zeitnah natürlich liefern müssen. Da sind gesundheitspolitische Aspekte mit verbunden, wie viele Psychotherapeuten lasse ich zu auf Markt oder auch für Praxen und so. Da basierte die Berechnungszahl zum Beispiel bis vor kurzem noch auf Zahlen, die aus den 90er Jahren stammen, als wir noch sehr wenige Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten überhaupt hatten. Die damalige Versorgungssituation wurde dann gleichgesetzt mit: Wenn wir damals so viel hatten, warum brauchen wir denn heute mehr, also mit der heutigen Situation? Also insofern haben wir da solche Probleme, aber auch andererseits sind natürlich auch Fragen, können wir uns den Luxus leisten, sehr vielen Menschen sehr lange Therapien anzubieten oder vielen Menschen auch alle möglichen Kombinationen anzubieten, oder sollten wir nicht mehr die Verantwortung sehen, dass wir möglichst allen Betroffenen, die das wünschen, auch einen schnellen Zugang zur Behandlung ermöglichen und hier sowohl also letztendlich die Versorgungssituation verbessern durch mehr Anbieter, mehr qualifizierte Anbieter, aber auch die Versorgungsangebote etwas ökonomisieren.
Ökonomisieren und Sie haben vorhin so ein Stichwort gebracht oder eine Frage gestellt, sind wir dynamisch genug im Umgang mit diesen Erkrankungen und eben auch den Behandlungsmöglichkeiten? Das bringt mich auf natürlich wunderbare Überleitung auf ein ganz anderes Thema, Dynamic zu Englisch, und das ist der Name eines relativ neuen Löwe-Zentrums, an dem Sie mitwirken. Natürlich ein wichtiger Schritt, um Betroffene individueller behandeln zu können, wirkungsvoller behandeln zu können, ist es, die Ursachen und die Symptome psychischer Krankheiten besser zu verstehen. Und nach meinem Verständnis forschen Sie genau daran, an diesem neuen Löwe-Zentrum Dynamic. Würden Sie davon ein bisschen erzählen? Was ist das für ein Zentrum und was wird dort genau erforscht?
Also diese Löwe-Zentren sind ja eine Möglichkeit, die hessischen Ministerien eingerichtet haben, dass wir wirklich versuchen, große, sichtbare Einheiten zu schaffen, die ein Thema fundiert, möglichst interdisziplinär bearbeiten. Und das war jetzt hier, und sind wir natürlich auch wirklich sehr glücklich und stolz dazu, möglich, dass wir also dann den Zuschlag bekamen für ein Zentrum. Das ist jetzt nicht ein lokales Zentrum, sondern eher ein übergreifendes Zentrum, wo die Universitäten Marburg als Lead, wo ich ja tätig bin, dann Gießen und Frankfurt jeweils die klinische Psychologie und die Psychiatrie zusammenarbeiten. Das war über die Jahrzehnte nicht so oft der Fall und nicht ausreichend oft der Fall. Das war eher so eine freundliche Konkurrenz, die man da gepflegt hat. Also hier, dass die zusammenarbeiten, dann aber auch unterstützt jetzt mit Experten, zum Beispiel der künstlichen Intelligenz der Technischen Universität Darmstadt und auch von externen Zentren, die hier mit einbezogen sind, wo wir also versuchen, das also strukturell sozusagen, wir versuchen da wirklich jetzt auch die Kompetenzen, die Expertisen, das sind überall international herausragende Leute, zusammenzubringen, um diese große Aufgabe, die Situation für psychisch Kranke zu verbessern, letztendlich in Angriff nehmen zu können.
Sie haben künstliche Intelligenz angesprochen und weiß ich nicht, inwiefern Sie persönlich in diesem Themenbereich involviert sind, aber inwiefern soll künstliche Intelligenz helfen, Behandlungsoptionen zu verbessern?
Lassen Sie mich erst nochmal kurz zusammenfassen, was wollen wir eigentlich inhaltlich damit Dynamic?
Dann wird es nachher guter Punkt, gerne. Fangen wir erstmal da an.
Weil das jetzige war ja erstmal so strukturell. Das ist natürlich charakterisierend und ist schon mal eine super Sache. Inhaltlich ist es auch was ist die neue Idee daran? Warum soll das irgendwie eine Besserung bringen? Und das geht deswegen auch der Begriff wirklich darauf zurück, dass wir davon ausgehen, dass bisherige Verständnis ist zu statisch und zu elementaristisch. Ne? Wir schauen auf irgendwelche biologischen Parameter, auf Neurotransmitter oder sowas. Oder wir schauen auf irgendwas Psychologisches, irgendwelche Gefühle, Emotionen, Gedanken dazu, Verhaltensweisen. Aber wir verknüpfen das wenig. Wenn Sie jetzt auf die Klassifikation, die ich vorher gelobt habe, wenn wir da drauf schauen, dann zählt die nur Symptome. Aber die macht keine Relation zwischen den Symptomen. Und damit haben wir eigentlich nur eine ganz schlechte Abbildung der Relevanz für den einzelnen Menschen. Der Einzelne, für den kann es sein, dass am Anfang die Schlafstörungen beginnen, die so belastend werden, dass dann die Niedergeschlagenheit kommt und er sich dann sozial zurückzieht und über diesen Pfad in eine Depression reinschlittert sozusagen. Jemand anders hat vielleicht als erstes einen Beziehungskonflikt, Scheidung, Mobbing-Situation oder so etwas Ähnliches, zweifelt an sich selbst, also Selbstwertgefühl wird problematisch und fängt dann darüber irgendwann an, weitere depressive Symptome zu entwickeln. Hat dann vielleicht später auch eine Schlafstörung, aber die war hier nicht kausal in der Entwicklung beteiligt. Ne? Mhm. Und so gibt es einfach sehr viele verschiedene Wege in die psychischen Erkrankungen hinein und auch während der psychischen Erkrankung ist bei dem einen vielleicht das eine mehr im Vordergrund und relevanter als das andere. Das heißt, die Situation ist komplexer, als wir sie bisher betrachten, wenn wir sagen, ja, Frau Meier hat eine Depression. Damit bilden wir wenig von der individuellen Problematik von Frau Meier ab.
Das ist wie wahrscheinlich, als würde man sagen, da hat jemand Rückenschmerzen. Aber die Ursachen und die Behandlungsmöglichkeiten können halt mannigfaltig sein. Ganz, ganz unterschiedlich.
Genau. Und wir bringen jetzt hier wirklich alles zusammen und setzen da jetzt auch einen sowohl inhaltlichen als auch statistischen Ansatz ein, nämlich die Netzwerkanalyse. Dass wir sagen, diese verschiedenen Symptome sind alle vernetzt, die sind verknüpft. Und da haben manche der Symptome beim einzelnen Individuum einen hohen zentralen Stellenwert und andere sind eher peripher. Das kann ich dann damit darstellen. Auch in der Veränderung kann ich das darstellen und kann damit abbilden, wie es von einzelnen Menschen ist. Was ist für diese Person wirklich wichtig, um die depressive Erkrankung zu verstehen? Und daraus kann ich natürlich dann auch ableiten, wo soll da meine Behandlung ansetzen, dass ich die wirklich individuell zuschneiden kann auf diese Person, weil ich verstehe, da sind zwar verschiedene Symptome da, aber bei dieser Person sind die und die Probleme ganz relevant, ganz im Mittelpunkt. Auf die muss ich eingehen. Und das kann ich, da wird es dann wirklich jetzt auch ein bisschen komplizierter, das kann ich heutzutage halt auch statistisch modellieren, kann das statistisch abbilden und kann mit künstlicher Intelligenz drangehen, um zu versuchen, auch Vorhersagen zu machen. Wie wird der wahrscheinliche Krankheitsverlauf sein, wenn ich nichts mache? Wie wird das sein, wenn ich hier Psychotherapie nach dieser und jener Form mache, mit dem und dem Schwerpunkt? Und wie wird es sein, wenn ich hier vielleicht pharmakologisch oder mit anderen Möglichkeiten dran gehe?
Und diese dynamischen Netzwerkanalysen, für mich als Fachfremden, wie kann ich mir die vorstellen? Sind das so verästelte Logikbäume? Sind das reine statistische Modelle? Wie erschaffen Sie so ein Netzwerk, das Sie dann analysieren können und vor allem ja dynamisch analysieren können?
Also erstmal dürfen Sie sich das vorstellen, ich sage mal so wie das Atom in Brüssel oder so. Sie haben so einige Kugeln oder Kurven oder Kreise auf dem Bildschirm vor sich zum Beispiel. Ne? Mhm. Und diese haben Verbindungen. Ne? Und diese Verbindung kann nun ganz besonders dick sein. Dann heißt es, diese zwei Symptome, die durch diese beiden Kreise abgebildet werden, die sind in ganz enger Beziehung zueinander. Und da gibt es vielleicht auch einen Pfeil. Das heißt dann, das eine Symptom verändert sich zuerst und zieht dann das andere Symptom nach sich. Und da habe ich nicht nur zwei solche Kreise, die da Pfeile haben, sondern ich habe dann vielleicht 10 oder 15. Wir haben sehr schöne Analysen auch von Leuten aus unserem Konsortium, die während der Corona-Phasen solche Netzwerkanalysen gemacht haben. Ne? Und die haben da die Lebenssituation mit einbezogen und ähnliches. Und dann entstand daraus ein Netzwerk, wo in der Mitte als großer, fetter Kreis, der ganz dicke Beziehungen zu anderen Kreisen hat, Einsamkeit steht als ein Merkmal, eine Lebenssituation, dann kann man daran erkennen, okay, während der Corona-Krisen, während des Lockdowns war Einsamkeit einfach das zentrale Problem für viele Menschen und das hat dann andere psychische Probleme nach sich gezogen und auch biologische Veränderungen nach sich gezogen. Das ist jetzt mal statisch. Ich sehe das so in der einen Krise und wenn ich dann aber mehrere Erhebungen mache, immer wieder ein paar Fragebogen oder auch durch Bildgebungsmethoden, Neuroimaging nennen wir das ja dann, dann kann ich das auch im Längsten darstellen, dass ich dann sehe, heute ist es so, aber wenn ich die Therapie mache, bildet sich das Netzwerk ein bisschen anders dar oder stellt sich anders dar. Und so können wir sehen, zum Beispiel bei psychischen Erkrankungen, die haben am Anfang ein etwas anderes Netzwerk, als wenn sie chronifiziert sind. Wenn die Erkrankung eingespielt und stabilisiert ist, nach einem Jahr, nach zwei Jahren, die Familie geht schon in einer bestimmten Art und Weise damit um, denkt schon, oh Gott, ach, dem kann man eh nicht helfen, jetzt habe ich so viel Hilfe schon der Person gegeben, distanziert sich davon. Also bei einer chronifizierten Erkrankung ist die Problematik eine andere und das kann ich darstellen mit solchen Netzwerkmodellen. Am Anfang habe ich vielleicht einen akuten Konflikt noch, aber später ist es dann in so einen selbst aufrechterhaltenden Kreislauf gekommen. Mhm. Ich ziehe mich zurück, ich habe Angst vor anderen Menschen, denke, die wollen mich eh nicht sehen und die anderen denken, ja, mit dem kannst du ja eh nichts machen, den sprichst du an und dann zieht er sich immer nur zurück. Also dass solche aufrechterhaltende Prozesse entstehen und diese können wir eben auch da gut darstellen und dann sagen, okay, hier setzen wir die Therapie an dem Punkt an.
Das ist ja das wichtige Stichwort, nicht wahr? Also zum ersten Schritt natürlich ein besseres Verständnis zu entwickeln für das Krankheitsbild, aber dann natürlich im zweiten Schritt, das ist ja der Zweck des Ganzen wahrscheinlich, Therapien auf diese Weise noch individueller auf den einzelnen Betroffenen, die Betroffene zuzuschneiden. Wie funktioniert das? Wie können dann Therapieansätze aussehen, die noch individueller sind? Wie lässt sich das, was man aus diesen Netzwerkanalysen lernt, umsetzen?
Zum einen können wir ein ganz neues Verständnis bekommen für die Möglichkeiten von unseren beiden Haupttherapieansätzen, Medikamente und Psychotherapie. Hier ist ja erstmal die Hauptentscheidung, was von beidem mache ich und wenn ich es kombiniere, wie kombiniere ich das? Wir haben nun beide Möglichkeiten ja seit Jahrzehnten, aber es gibt keinen guten Leitfaden, wie kombiniere ich am besten Psychopharmakotherapie mit Psychotherapie. Das steht nur drin, bei sehr schwer Depressiven ist es sinnvoll, das zu kombinieren. Aber heißt es, ich fange erst mit der Pharmakotherapie an und setze dann die Psychotherapie drauf oder andersrum? Wie lange mache ich die Pharmakotherapie? Ich fange vielleicht erst mit der Pharmakotherapie an, lasse es langsam übergehen in eine Psychotherapie, die zu einer Stabilisierung führt und kann dann die Pharmakotherapie wieder rausnehmen. Auf solche differenzierten Behandlungsaspekte wollen wir Antworten finden, weil die haben wir momentan nicht. Das ist momentan wirklich eher dieses statische Denken. Entweder machen wir das eine oder wir machen das andere oder wir tun es zusammen irgendwie. Aber wir nützen nicht die Weisheit, die da drin steckt in diesen Prozessen, in diesen Abfolgen. Und das können wir jetzt letztendlich auch auf jedes der einzelnen Interventionen anwenden. Das kann ich auf die Pharmakotherapie anwenden, aber auch dann auf die Psychotherapie. Wo soll ich da meinen Schwerpunkt setzen in der Psychotherapie? Und ich kann begleiten, schauen, wie verändert sich das Netzwerk unter der Psychotherapie? Komme ich in einen Zustand, wo ich davon ausgehen kann, der ist stabil, dem Menschen geht's gut? Oder wie wir sagen, es ist Resilienz erreicht, also eine Robustheit, um auch mit den üblichen Schlägen des Lebens zurechtzukommen.
Sie hatten gerade auch die Chronifizierung dieser psychischen Erkrankung angesprochen. Also wenn nach 1-2 Jahren sich immer noch keine Besserung eingestellt hat, die Mitmenschen so langsam sich dran gewöhnt haben, die betroffenen Personen selbst wahrscheinlich auch längst die Hoffnung verloren haben, dass sich da auf absehbare Zeit irgendwie noch was tun wird. Also naja, so eine Art Teufelskreis eigentlich erreicht ist und die Hoffnungen und die Erwartungen an die Zukunft eben auch, naja, eher pessimistisch aussehen. Und ich glaube, genau mit dieser Dimension psychischer und mitunter sicherlich auch körperlicher Erkrankungen beschäftigen Sie sich in Ihrer Forschung ja auch. Also ganz konkret mit der Rolle von Erwartungen bei solchen Erkrankungen, mit der Rolle von der Frage oder Antworten auf die Frage, wie sehen meine eigenen Erwartungen an meine gesundheitliche oder dann eben auch krankheitsbezogene Zukunft aus. Und deswegen die Frage, welche Rolle spielen Erwartungen, eigene Erwartungen, fremde Erwartungen bei psychischen und auch körperlichen Krankheiten?
Ja, das ist ein Thema, was mich wirklich fasziniert hat die letzten Jahre und ja, die letzten 15 Jahre, weil wir, glaube ich, früher die Bedeutung von den persönlichen Erwartungen viel zu wenig geschätzt haben. Zum einen sind psychische Erkrankungen in aller Regel auch durch Erwartungen definiert. Jemand mit einer Depression hat die Erwartung, das wird nicht mehr besser, die anderen mögen mich nicht. Wenn ich jemanden anspreche, wird er mich wahrscheinlich abweisen. Also viele negative Erwartungen, die letztendlich im Kern des depressiven Erlebens sind. Jemand mit einer Angsterkrankung hat die Angst, wenn ich rausgehe, wenn ich jemanden anspreche oder wenn ich in eine soziale Belastungssituation gehe, werde ich wahrscheinlich versagen. Deswegen gehe ich da am besten gar nicht hin. Oder im einfachsten Fall bei Phobien, wenn ich in Kontakt mit einem Hund komme oder so, wird der mich bestimmt beißen. Deswegen muss ich schauen, dass ich gar nicht groß in Kontakt mit dem phobischen Stimulus komme. Also deswegen, es gibt Erwartungen, die die Krankheit letztendlich definieren, aber Erwartungen spielen halt auch eine ganz zentrale Rolle für die Behandlung, für die Heilung. Wenn ich die negative Erwartung habe, die Behandlung hilft mir bestimmt nicht und es wird alles ganz, ganz schlecht und mir ist eigentlich gar nicht zu helfen, dann wird die Behandlung sehr wahrscheinlich auch schlechter ansprechen, als sie ansprechen könnte. Das ist das, was wir mit Placebo und dann auch dem Gegenspieler des Placebo-Effekts, dem Nocebo, untersuchen. Das finden wir einfach super spannend, wie durch die eigenen Einstellungen Behandlungsverläufe auch letztendlich verändert werden.
Gerade bei psychischen Erkrankungen ergibt das ja auch schon auf den ersten fachfremden Blick hin Sinn, dass ich natürlich, wenn ich meinen Geist, meine Emotionen, meine Wahrnehmung, mein Denken öffne für die Möglichkeit, dass es mir vielleicht am Ende dieser Behandlung besser gehen könnte, dass es dann natürlich auch ein viel fruchtbarerer Boden ist für diese Behandlung. Das heißt natürlich aber trotzdem nicht, fangen wir vielleicht erstmal da an, bleiben wir mal bei den psychischen Erkrankungen. Das heißt natürlich aber trotzdem nicht, dass es deswegen leicht ist, diese Erwartung herbeizuführen. Ich weiß, Sie haben es ja gerade angesprochen, gerade eben die negativen Erwartungen, der Pessimismus ist ja ein zentraler Bestandteil eben jener Erkrankungen. Das heißt, die Erkenntnis, dass positive Einstellung, Hoffnung, Erwartung hilfreich sind, ist das eine. Und trotzdem mindert das ja nicht die Größe der Herausforderung, genau dort eben auch hinzugelangen. Denn das ist ja wahrscheinlich oftmals schon auch sogar ein erster Schritt zur Heilung. Das ist wahrscheinlich ja in diesem Fall dann so ein bisschen das Henne- und Ei-Problem, oder? Also positive Erwartungen wären hilfreich, finden aber tendenziell erst dann statt, wenn auch schon erste Schritte hin in eine positivere Richtung genommen wurden. Oder denke ich da jetzt zu einfach? Oder zu kompliziert?
Nein, das kann man ruhig so denken. Aber ich fange mal mit einem ganz anderen Beispiel an, weil Sie das jetzt so auf psychische Erkrankungen konzentrieren und ich möchte auch nicht, dass die Rolle von Erwartungen so stehen bleibt als etwas, was nur bei psychischen Erkrankungen von
Relevanz ist. Deswegen meinte ich, bleiben wir erstmal dabei, aber gerne würde ich natürlich okay. Auch auf die körperliche Dimension anzusprechen kommen.
Ja, also deswegen hatten wir auch gedacht, wenn Erwartungen wirklich so relevant sind, wie wir es angenommen haben aufgrund von experimentellen Studien, dann muss das auch bei körperlichen Krankheiten von Relevanz sein und haben uns deswegen da auch ein Beispiel gesucht, was so möglichst über jeden Verdacht erhaben ist, dass das rein psychisch ist. Und so kamen wir auf die Herzchirurgie. Hat natürlich auch ein bisschen mit zu tun, dass der damalige Herzchirurg mit mir befreundet war und wir dann bei einem Gläschen Sekt da eine Studie geplant haben, die Rolle von Erwartungen in der Herzchirurgie. Also hier haben wir ein medizinisches Problem, wo niemand denkt, dass es irgendwas mit Psyche zu tun hat. Der Herzchirurg öffnet oder lässt den Brustkorb öffnen. Der Patient hängt an der Herz-Lungen-Maschine. Also ein massiver medizinischer Eingriff. Ne? Und möge es dann dazu führen, dass danach durch eine Bypass-Operation oder andere invasive Maßnahmen es dem Patienten besser geht. Mhm. Und wir haben jetzt mit diesen Patienten, ausgehend von der Überlegung, wenn Erwartungen eine Rolle spielen, dann müssen wir die positiver machen vor der Operation, haben wir mit den Patientinnen und Patienten Gespräche geführt, die einzig dem Ziel dienten, eine positive Erwartung für die Zeit nach der Operation aufzubauen. Zum einen, wie wird es mir langsam besser gehen? Wie wird der Genesungsverlauf verlaufen? Wann kann ich wieder was tun? Also es, zum anderen, wenn es Probleme gibt, falls ich noch Nebenwirkungen von der OP habe, wie kann ich damit umgehen, dass ich da so eine Zuversicht bekomme für die Zeit nach der Operation. Und wir konnten dann zeigen, bei einer Studie mit über 100 Patientinnen und Patienten, dass diejenigen, die diese Operationsvorbereitung bekommen haben, die psychologische Operationsvorbereitung, dass es diesen Menschen ein halbes Jahr später deutlich besser ging, als die Menschen, die nur die OP bekommen haben, nach bestem Wissen und Gewissen des Operateurs, aber keine zusätzliche psychologische Unterstützung.
Also Darf ich da einmal nachfragen, besser ging, weil sie emotional besser mit diesem Genesungsprozess dann zurechtgekommen sind oder tatsächlich auch besser ging, was das Herz anbetrifft?
Ja, wir machen jetzt dann eine Nachfolgestudie, wo wir nochmals genau auch auf Herzfunktionen und so schauen. Ja. Aber bereits in der ersten Studie können wir sagen, den Menschen geht es besser, auch im Sinne von, sie sind arbeitsfähig, wenn sie noch im arbeitsfähigen Alter sind. Sie sind belastbarer. Sie sagen, ihr Leben hat mehr Lebensqualität. Wir können auch zeigen, dass Patientinnen und Patienten waren, die weniger intensivmedizinische Betreuung benötigt haben. Ne? Auf der Intensivstation entscheidet der Arzt ja irgendwann, ja, das ist ein Patient, den kann ich jetzt wieder auf eine Normalstation verlegen oder nicht. Das ist international ein ganz wichtiges Kriterium, weil die Intensivbetreuung ist sehr teuer. Also wir haben schon auch feste Kriterien, die uns zeigen, wir sind auf dem richtigen Weg, auch biologisch. Wir haben auch einige Hormone untersucht und finden da Unterschiede zwischen den Gruppen, die uns einfach sagen, dass so eine psychologische Vorbereitung führt dazu, dass es dem Menschen psychisch, aber auch körperlich besser geht, dass auch biologische Regelkreise sich schneller danach wieder stabilisieren, nach der Operation, nach diesem massiven Eingriff und es deswegen zu einer verbesserten Genesungsphase kommt.
Wie kommt das? Was läuft da in unserem Körper ab, das tatsächlich bewirkt, dass eine positivere, zuversichtlichere Einstellung sich tatsächlich auch positiv auswirkt auf zum Beispiel Genesungsprozesse?
Lassen Sie mich damit anfangen, was eigentlich unser Hirn macht. Wir haben vor 30 Jahren oder so unser Gehirn so verstanden, das sitzt da oben im Schädel drin. schaut, dass es so die Herzfunktion, also die Basisfunktionen gut bedient und wartet darauf, dass von außen irgendwie was kommt, ne? Dass man was sieht, was hört, was riecht oder so über die Sinne und das verarbeitet dann das Gehirn. So war das damals. Das Gehirn also als relativ passives Organ, was wartet, was auf es zukommt. Mhm. Und heute sehen wir das ganz anders. Heute sagen wir, das Gehirn ist ein Organ, was ständig Vorhersagen macht, was ständig Erwartungen aufbaut. Und das ist offensichtlich auch ökonomischer für unser Leben, unsere Hirnfunktionen. Ich will es an einem Beispiel veranschaulichen. Wenn Sie eine Treppe hochgehen, dann programmiert Ihr Gehirn ganz schnell, die Stufe ist so und so hoch. Sie machen sich da gar keine Gedanken dazu. Ne? Und das Gehirn macht die Vorhersage, alle weiteren Stufen sind so hoch. Ne? Mhm. Und Sie gehen die Treppe hoch, ohne einen Gedanken daran zu verschwenden. Und wenn die 12. Stufe aber ein bisschen höher ist, dann stolpert Sie, ne? Weil Ihr Gehirn eine falsche Vorhersage gemacht hat. Und das zeigt, das passiert permanent in unserem Gehirn. Es macht eine Vorhersage. Und wenn diese Vorhersagen dysfunktional sind, negativ sind oder falsch sind, dann haben wir ein Problem. Dann kommt es irgendwie zu einer Irritation. So, und nun übertragen wir mal solche Erkenntnisse auch auf unseren Menschen mit einer Depression, bei dem das Gehirn permanent die Vorhersage macht, es wird jetzt was Negatives passieren, das Negative wird dominieren, das wird sich nie wieder verändern. Dann sehen wir, letztendlich wird dann damit auch das ganze Erleben so geprägt, dass es sehr wahrscheinlich wird, dass das auch eintrifft, was wir erwarten. Oder nehmen wir jetzt wieder den Herzchirurgie-Patient, dann können wir uns ganz viele verschiedene Wirkungswege vorstellen. Der eine hat vielleicht dann einfach eine Zuversicht entwickelt, ach, ich komme danach wieder auf die Beine und belastet sich auch früher, ne? Macht einfach früher wieder Sport oder sonstige körperliche Belastung, kommt damit eher über die Genesung. Jemand anders ist vielleicht weniger niedergeschlagen danach, das führt dann auch zu veränderten neurobiologischen Prozessen, die dann die Genesung wieder fördern können. Also da gibt es verschiedene Pfade, die man sich vorstellen kann, wo das wirklich auch nachvollziehbar wird, dass es hier nicht irgendwie Hokuspokus ist, sondern es geht hier um harte Wissenschaft zu erklären, wie solche Effekte entstehen. Und das machen wir mit verschiedenen Studien.
Und da sich diese Effekte ja wirklich nachweisen lassen, das haben Ihre bisherigen Studien gezeigt, würde es ja eigentlich auch naheliegen, dieses Erwartungsmanagement, nenne ich es vielleicht mal so, auch zu einem ständigen, kontinuierlichen Bestandteil von Behandlung zu machen, oder? Also sowohl vor Operation wie in Ihrem Herzbeispiel, als eben natürlich auch zum Beispiel bei Depressionen. Also ich habe auch irgendwo den Begriff, glaube ich, in Ihrer Arbeit gefunden, der erwartungsfokussierten Therapie.
Ja, genau. Wir müssen da jetzt auch einfach ist etwas anpassen auf die Bedarfe und die Behandlungssettings. In der Herzchirurgie können wir nicht irgendwie 20 Sitzungen Psychotherapie machen. Hm. Das ist klar, ne? Also deswegen waren da auch die Interventionen 2 persönliche Gespräche mit einem von unseren Psychologinnen und Psychologen plus 2 Telefonate. Also aus unserer Sicht eine sehr dosierte Geschichte, ökonomisch in dem Sinne. Ne? Und trotzdem hat es diese guten Effekte gezeigt. Und das zeigt, wir müssen solche psychologischen Interventionen weiterentwickeln, die gut auch im medizinischen Setting reinpassen und da gut eingebaut werden können. Aber da müssen wir auch alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sein, wenn nachgewiesen ist, dass das einen Effekt hat zum Wohle der Patientinnen und Patienten, dann hat ein Patient ein Anrecht darauf. Ne? Und dann muss unser Gesundheitssystem das auch liefern, dass die Patienten dann hier genauso die beste Behandlung bekommen, wie wenn man jetzt einen neuen Scanner oder sonst irgendwas in der Medizin anschafft, der viel teurer ist. Ne? Da ist natürlich auch momentan noch so eine Schräglage in der Medizin, dass man keine Schwierigkeiten hat, eine Behandlung, die bisher mit Geräten mit 1.000 Euro durchzuführen waren, jetzt mit Geräten mit 5.000 Euro durchzuführen. Aber man hat ziemliche Schwierigkeiten, einem Patienten eine Behandlung zukommen zu lassen, die eher psychologisch orientiert ist und 500 Euro kostet. Da gibt es noch etwas Aufklärungsarbeit zu tun.
Aufklärungsarbeit, also da ist sozusagen die Fokussierung auf die technische Innovation oft vorherrschend im Vergleich zu solchen Ansätzen wie eben der Gesprächstherapie, der erwartungsfokussierten Therapie.
Und wir haben natürlich in der Tat auch dann bei der Psychotherapie gedacht, ja, wenn Erwartungen so wichtig sind, wenn die sozusagen auch ein bisschen das Tor zur Zukunft sind, dann müssen wir doch da auch die Therapien verbessern, die das berücksichtigen und darauf wirklich auch sich konzentrieren. Das haben natürlich eigentlich alle Psychotherapien in irgendeiner Form in sich drin. Aber unsere Idee dazu ist schon, wir können das alle noch besser machen, indem wir das besser fokussieren, so wie bei den Herzchirurgie-Patienten. Da geht es um gar nichts anderes. Ganz fokussiert nur um das und trotzdem hat es sehr gute Effekte. Und so ist die Frage auch in der Psychotherapie bei Depressionen. Da werden wir länger brauchen, das machen wir nicht nur in 4-5 Sitzungen. Aber wenn wir das besser fokussieren und besser auf die persönlichen Erwartungen, in dem Fall oft sehr negative Erwartungen, unserer Patienten eingehen, dann müssten wir damit auch bessere Therapien entwickeln können.
Diese Bedeutung der Erwartungen, über die wir jetzt gesprochen haben, die sind es wahrscheinlich ja auch, die dann erklären, dass der mittlerweile ja sehr bekannte Placebo-Effekt so stark ist und tatsächlich ja auch funktioniert, nicht wahr? Also gibt es wahrscheinlich einen starken Zusammenhang zwischen diesen beiden Dimensionen.
Absolut, ja. Und wir haben das auch gerade wieder bei den psychischen Erkrankungen selbst untersucht. Wir finden also bei Antidepressiva oder auch bei Antipsychotika, also bei Medikamenten gegen psychische Erkrankungen, finden wir sehr hohe Placebo-Effekte. Da wird ein bisschen drüber gestritten, ob die jetzt 2/3 der Medikamenteneffekte erklären oder 80%. Aber wir können sicher sagen, der größere Teil der Medikamentenwirkung bei Antidepressiva sind Placebo-Effekte. Und es bleibt sicherlich auch noch ein kleinerer, spezifischer Teil übrig, der dann wirklich aufs Medikament direkt zurückzuführen ist. Aber
wie denken Sie darüber? Also so für mich als Fachfremden ist ja dann erstmal Ernüchterung zu verspüren nach dem Motto, meine Güte. Nur 20% der Wirkung fallen wirklich auf das Medikament zurück. Das ist ja eine ganz schön schwache medikamentöse Performance.
Ja, aber das ist jetzt in anderen Bereichen auch nicht so viel besser. Also bei Schmerzmitteln oder so haben wir auch wunderbare Studien, die zeigen, dass ganz viel von der persönlichen Erwartung, also vom Placebo-Effekt abhängt. Und manchmal die Biochemie sozusagen des Medikaments irgendwas ein bisschen anstößt oder unterstützt oder so. Aber bei vielen Behandlungen einfach den Faktor Mensch viel höher gewichten müssen und nicht nur auf die Biochemie des Medikaments schauen können. Das Problem, was ja da drin steckt, ich bin da zwischenzeitlich nicht geschockt, ich bin fasziniert davon, dass es diesen Effekt gibt und dass der so stark ist als so ist. Das, was uns zum Nachdenken bringen muss, ist doch eher, wir haben da jetzt Medikamente, da versucht man seit Jahrzehnten den spezifischen Anteil irgendwie zu verbessern und setzt jedes Jahr Millionen, wenn nicht gar Milliarden dafür ein, diesen spezifischen medikamentösen Teil noch irgendwie nochmal um 5% höher zu bringen. Aber was wir mit diesen, ich sag mal, 70% Placebo-Effekt machen, darüber hat sich kaum jemand Gedanken gemacht. Und deswegen arbeiten wir da mit vielen Kolleginnen und Kollegen, insbesondere in Hamburg und Essen daran, wie können wir denn diesen Placebo-Effekt systematischer nutzen, dass wir wirklich mal schauen, da mit dem großen Brocken der Medikamentenwirkung noch mehr zu machen, nämlich mit dem, was der Mensch dazu beiträgt, durch seine eigenen Erwartungen, dass wir damit die Effektivität versuchen zu erhöhen und was sicherlich genauso wichtig ist, die Wahrscheinlichkeit von Nebenwirkungen zu reduzieren. Weil wir haben bei Antidepressiva und bei vielen anderen Medikamenten haben wir Nebenwirkungen. Viele Patienten brechen die Behandlungen ab wegen der Nebenwirkungen. Und wenn wir da über unsere Erkenntnisse aus der Placebo-Forschung was dazu beitragen können, dass Nebenwirkungsbelastung geringer wird, ist das doch eine feine Sache. Das wollen wir machen.
Also ganz ähnlich wie Sie, selbst ich habe mich jetzt nur ein paar Stunden mit diesen Themen detaillierter beschäftigt hier bei der Vorbereitung, aber auch ich fand das wahnsinnig spannend, denn es scheint ja wirklich so zu sein, dass jetzt, wenn wir von Antidepressiven sprechen, die Wirkpower der Wirkstoffe in den letzten Jahrzehnten sich jetzt nicht rasant weiterentwickelt haben. Also natürlich gab es Fortschritte, aber oft ist es auch schwierig herauszufinden, welcher Wirkstoff, welches Medikament jetzt in welcher Dosierung für welchen Patienten, Patientin exakt die richtigen sind und so weiter und so fort. Deswegen ist es ja tatsächlich erstaunlich, dass, wenn man mittlerweile zu der Erkenntnis gekommen ist, 70-80% des Effekts sind Placebo-Effekte, dass da nicht ein viel größerer Fokus drauf gesetzt wird. Denn, wie Sie, glaube ich, auch irgendwo mal geschrieben oder gesagt haben, ich habe es mir zumindest notiert, Heilung ist Heilung, gleichgültig, worauf sie zurückgeht. Und deswegen, wenn eine Verbesserung sich herbeiführen lässt, sollte man vielleicht nicht durch vorschnelle, Vorurteile, die es ja vielleicht am Ende auch sind gegenüber Placebo-Effekten, sich davon abhalten lassen, das weiter auszukundschaften.
Auf jeden Fall, da bin ich ja ganz Ihrer Meinung. Sie haben das etwas angedeutet, es gibt diesen platten Satz, wer heilt, hat Recht. Aber hier sind wir ja wirklich auch in einem Bereich, wo wir es seit 20 Jahren jetzt untersuchen und wissenschaftlich auch besser verstehen, was abläuft, sodass der Schritt daraus jetzt auch etwas Sinnvolles für Patientinnen und Patienten zu machen, sozusagen das zu kombinieren auch mit der medikamentösen Therapie in einem sinnvollen Maße und auf eine sinnvolle Art, da stehen wir jetzt eigentlich vor dem Tor und müssen da wirklich auch versuchen, viel Bereitschaft zu schaffen, dass alle da mitgehen.
Wobei ich das natürlich im zweiten Schritt genauso spannend finde, also was Sie jetzt andeuten, in einem guten Maße, auf eine gesunde Art und Weise, das jetzt dann eben auch umzusetzen, diese Idee, führt für mich dann auch ganz schnell zu der Frage, wie kann man das machen? Also ganz simpel gedacht würde das jetzt für mich zu der Schlussfolgerung führen, dass Psychologinnen zum Beispiel besonders wirksam sein können, wenn sie möglichst überzeugend ihre Patienten täuschen können. Dahingehend, was jetzt dieses Medikament für eine Power entfalten wird, höchstwahrscheinlich. Möglichst viel Zuversicht. Aber das kann es ja wahrscheinlich auch nicht sein, oder? Also jetzt zu sagen, wir täuschen unsere Patientinnen möglichst systematisch und überzeugend und das ist jetzt der Weg nach vorn, würde sich ja auch irgendwann abnutzen wahrscheinlich, wenn sich das unter den Patientinnen und Patienten rumspricht, dass das jetzt 80% der Behandlungsstrategie ausmacht.
Ja, nein, darum geht es uns auch nicht. Im Übrigen wissen wir auch aus genaueren Studien oder haben den Verdacht, da gibt es auch Hinweise, dass wenn wir zu sehr überziehen, zu positiv sind, dass das natürlich wieder kippt. Ne? Das ist, die Menschen sagen, na, das ist doch völlig unglaubwürdig und dann bringt es auch nichts mehr. Aber auch aus anderen Gründen, nämlich aus ethischen Gründen, ist es uns wichtig, offen und fair mit Patientinnen und Patienten umzugehen und transparent zu sein. Und wir haben da genügend Spielraum in unserem Gesundheitssystem und müssen da nicht irgendwie überzogen positiv werden. Weil, das ist ja wichtig, wenn Sie mal schauen, die letzten Jahre und Jahrzehnte, wo hat sich denn die Aufklärung hinentwickelt? Die hat sich hinentwickelt in Richtung Aufklärung vor Negativeffekten. Sie kriegen Beipackzettel über mehrere Seiten mit langen, langen Listen, was alles an Symptomen entstehen kann. Suchen Sie mal in einem Beipackzettel die Passage, wo drin steht, warum Sie das eigentlich nehmen sollen, dieses Medikament. Das ist in der Regel ganz vorsichtig, wenn überhaupt angedeutet. Oder wenn Sie eine OP machen, haben Sie mehrere Aufklärungsgespräche, jeder erklärt, was alles schiefgehen kann in der OP. Am Schluss wissen viele Patienten, das wissen wir wirklich auch aus Analysen, wissen viele Patienten gar nicht mehr, warum sie das überhaupt machen sollen und haben nur noch Angst, irgendwie das alles möglich. Ich soll da was nehmen, aber das macht doch das und das und das an Problemen. Also wir haben ein Gesundheitssystem.
Da haben sie wirklich, muss ich sagen, das leuchtet sowas von ein. Also klar, wir haben jetzt so ausführlich über die Wichtigkeit von Zuversicht gesprochen. Wenn ich mich jetzt erinnere, selbst wenn ich irgendwie mal ein kleines Medikament nehmen musste, nachdem ich da den Beipackzettel gelesen habe, hatte ich schon das eine oder andere Mal das Gefühl, mein Gott, ich setze hier regelrecht mein Leben aufs Spiel, um irgendwie eine kleine Linderung zu erfahren. Da haben Sie natürlich recht.
Ja.
Aber fahren Sie gerne fort.
Deswegen sagen wir auch, also es geht nicht darum, irgendwas groß zu täuschen und Patienten da irgendwas, ein X vor ein U vorzumachen, sondern es geht darum, mit einer gewissen positiven Zuversicht zu vermitteln, dass hier ist aus medizinischer Sicht oder aus psychotherapeutischer Sicht das Beste, was wir hier tun können. Das möchten wir mit Ihnen machen. Wir haben keine Heilungsgarantie, aber in der jetzigen Situation ist das, was ich Ihnen empfehlen würde, weil ich da mir einen großen Vorteil von verspreche.
Und das ist zumindest im Vergleich zu den ganzen Warnungen, die ja auch berechtigt sind natürlich, eine gewisse Balance zumindest mal gebe.
Genau.
Auch das wäre schon
das richtige Wort an. Das ist das, was wir auch letztendlich auch empfehlen möchten. Eine balancierte Information. Dass wir bei der Information unserer Patientinnen und Patienten nicht den positiven Effekt vergessen, weswegen was gemacht werden soll, sondern über das Positive, was wir erwarten, berichten und informieren und über die Probleme, die auftreten können und dann natürlich im Normalfall schlussfolgern. In der gesamten Abwägung der positiven Effekte, die ich erwarte und der möglichen Probleme, die auftreten können, empfehle ich Ihnen, dass wir das machen. Weil das Positive einfach bei weitem überwiegt. Eine balancierte Information und ich habe einen Patienten, der informiert sich entscheiden kann, was er will. Und damit haben wir, glaube ich, schon einen deutlichen Fortschritt im Vergleich zur jetzigen Situation. Deswegen müssen wir gar nicht so arg ins Positive überziehen.
Ja.
Oder wenn wir unsere Herzchirurgie-Patienten nehmen wieder, da weiß man so, plus minus 95% der Operationen werden gut laufen. Da habe ich ja also schon eine ziemlich hohe Quote an guten Verläufen, über die kann ich informieren, ich kann das darstellen, wie das ist und ich kann sagen, deswegen haben wir die Chance und macht es Sinn, jetzt zu überlegen, wie geht es danach aufwärts, wenn sie operiert sind.
Schön. Das habe ich verstanden. Wunderbar. Ich würde gerne noch einen kleinen Cut machen hier inhaltlicher Natur und Ihnen noch ein, zwei Fragen stellen zu Ihrer eigenen Auseinandersetzung mit all dem. Denn ich finde, man merkt wunderbar im Gespräch, mit wie viel Engagement und Leidenschaft Sie bei diesen Themen mitmischen. Und das machen Sie jetzt auch schon seit einer ganzen Weile. Sie haben ja auch Psychologie studiert, beschäftigen sich also seit längerer Zeit mit diesen Themen. Deswegen die Frage, wie ist es denn bei Ihnen dazu gekommen, dass Sie sich für klinische Psychologie, für Psychotherapie und für all diese Themen zu interessieren begonnen haben? Was waren dafür die Auslöser?
Ja, es ist schwierig zu sagen, was der oder die Auslöser waren. Sicherlich, man hat irgendwie vielleicht Professorinnen und Professoren, die einen auch sozialisiert haben und so. Aber es gibt auch natürlich Zufälle, die manchmal eine Änderung reinbringen. Aber sicherlich diese Schnittstelle zwischen Körper und Psyche, die hat mich immer interessiert. Die fand ich super faszinierend, weil wir hier auch manchmal psychische Prozesse körperlich darstellen können und umgekehrt. Ne? Wenn ich Stress habe, kann ich das messen mit einer erhöhten Herzrate oder so. Also das fand ich sehr faszinierend, aber manchmal sind es auch Zufälle. Also ein kleiner Zufall, wenn dafür noch Zeit ist. Ich habe mich viel mit körperlichen Beschwerden beschäftigt, wie entstehen, wie die sich weiterentwickeln. Habe dann an der Harvard Medical School ein Forschungshalbjahr verbracht, 2004, und wollte da Studien machen und mit Patienten arbeiten und so und durfte nicht die ersten Wochen, weil ich meinen Impfpass vergessen hatte. Ach. Und die haben niemanden zugelassen ohne Impfausweis und dann gab es eine Geschichte. Das heißt, ich saß 6 Wochen in der sehr schönen Bibliothek der Medizinischen Hochschule Harvard in Boston und hat überlegt, was ich da machen soll. Und dann hatte ich damals begonnen, die Zeit genutzt, mich mit der Placebo-Forschung zu beschäftigen und mit dem, was passiert in den Placebo-Gruppen von klinischen Studien. Mhm. Damals mit Statinen, das sind also diese Medikamente, die Blutfette binden sollen und gegen Bluthochdruck sein sollen. Das sind super große Studien, deswegen waren die faszinierend. Wenn ich da eine Studie habe mit 20.000 Patienten und ich schaue dann, was passiert da in der Placebo-Gruppe. Und dann konnte ich damals schon sehen, hoppla, in der Placebo-Gruppe treten ganz viele Nebenwirkungen auf. Die Leute bekommen Placebo und beschreiben dann Nebenwirkungen danach. Und dann hat sozusagen meine Faszination allgemein von körperlichen Beschwerden sprang dann zunehmend über auf Nocebo-Effekte, Placebo-Effekte und was man da so machen kann.
Nocebo-Effekte, können Sie gerne auch noch ganz kurz erläutern, den Begriff?
Ja, also wie gesagt, Nocebo-Effekte sind sozusagen die Schattenseite des Placebo-Effekts, dass ich durch negative Erwartungen dann entweder die Wirkung von Medikamenten reduziere, die eigentlich besser wirken müssen, aber weil ich so negative Erwartungen habe oder andere Prozesse reinspielen, erreiche ich nicht die Wirkung, die ich erreichen könnte. Oder parallel dazu, beides kann passieren, Nocebo-Effekte im Sinne von, es treten neue Symptome auf, neue Nebenwirkungen, die eigentlich gar nicht direkt vom Medikament ausgelöst werden.
Alles klar, danke. Auf jeden Fall eine schöne Geschichte, dass Sie unglücklicherweise Ihren Impfpass vergessen haben und dann ganz bedeppert wahrscheinlich erstmal in dieser Bibliothek da saßen, sich gefreut haben. Immerhin eine schöne Bibliothek, wie Sie es ja gerade beschrieben haben, war wahrscheinlich aber erstmal auch ein schwacher Trost. Ja. Aber jetzt sehen wir, es hat dann doch zum einen oder anderen Guten geführt.
Ja, das andere, was natürlich hier auch wirklich sehr wichtig war, ist, ich hatte dann selbst auch eine Forschungsgruppe bei der DFG eingeworben, aus der jetzt ein Sonderforschungsbereich geworden ist, der zwischenzeitlich dann von Frau Bingel in Essen geleitet wird. Das ist eine interdisziplinäre Gruppe. Und da habe ich wirklich Interdisziplinarität auch von der besten Seite nochmals kennengelernt und schätzen gelernt. Frau Bingel ist Neurologin. Es gibt dann gastroenterologisch versierte Personen und Immunologen und so weiter. Und wo wir wirklich einfach eine super Zusammenarbeit haben, mit viel Respekt für die Expertise, die der jeweils andere mitbringt, sodass es kein Gerangel zwischen den Professoren gibt, sondern wirklich einfach nur eine Wertschätzung. Sobald man eine Frage hat aus dem Gebiet des anderen, ruft man an und sagt, hey, hallo, wie ist denn das da? Das ist einfach etwas, was auch menschlich super schön war und was die inhaltliche Faszination für das Thema dann auch durch menschliche Kontakte untermalt hat.
Schön, dann würde ich sagen, wir nähern uns auf dieser positiven Note nun dem Ende des Gesprächs und unsere Gespräche enden jeweils immer mit einer kleinen, ganz harmlosen Rubrik der Halbsätze. Das heißt, mit Ihrem Einverständnis würde ich Ihnen so ein paar kleine Gedankenbrocken einfach mal vor die Füße werfen und wir schauen, ob Ihnen dazu irgendwas in den Sinn kommt. Wenn ja, was?
Jetzt stressen Sie mich etwas.
Ja, ja, klar, genau. Jetzt geht es nochmal hier ans Eingemachte.
Wenn Sie von einem Psychologen jetzt auch noch irgendwelche Rorschach-Tests ähnlichen Assoziationen wollen.
Schauen wir mal, wohin uns das führt. Ja. Sie hatten ja gerade schon ein schönes Beispiel, aber ich bringe den Halbsatz trotzdem mal. Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere war für mich...
Ja, ich nehme schon jetzt das Letzte, die schöne interdisziplinäre Kooperation in der Forschungsgruppe, also zwischen 2010 und 2020, die jetzt im so ein SFB weitergeht. Das war wirklich prägend, das war einfach faszinierend und macht Spaß und wir hoffen, da lange weiter zusammenarbeiten zu können.
Meine Arbeit an der Uni Marburg ist für mich...
Ja, die ist natürlich Heimat geworden, schon allein aufgrund der Zeit, die ich hier verbringe. Also ich glaube, es gibt niemanden, der seine Uni uneingeschränkt positiv sieht. Das ist bei mir auch so. Da kann ich ganz viel schimpfen, wenn Sie möchten. Aber ich muss auch sagen, die Universität Marburg und die Stadt Marburg hat mir eine gute Heimat geboten die letzten 23 Jahre und eine gute Möglichkeit, einfach mich wirklich mit meiner Kreativität zu entwickeln. Da bin ich sehr dankbar dafür.
Vielleicht schiebe ich noch mal eine Nicht-Halbsatzfrage zwischen. Wenn jetzt Hörerinnen und Hörer vielleicht tatsächlich sogar selbst erwägen, Psychologie zu studieren, was würden Sie sagen, wie ist die Uni Marburg diesbezüglich aufgestellt? Gibt es da irgendwelche Besonderheiten, Schwerpunkte, Alleinstellungsmerkmale?
Die Uni Marburg hat gerade in der Psychologie schon vor meiner Zeit, aber dann auch in den 20 Jahren, wo ich jetzt hier bin, sehr stark die praktische Qualifizierung in Vordergrund gestellt, dass wir also mit unseren Studierenden, mit Patienten schon gearbeitet haben, bevor es dann 2020 ein neues Psychotherapeutengesetz gab. Da hatten wir eigentlich vorher schon viele der Veranstaltungen und bauen das jetzt weiter aus, sodass wir wirklich diesen Spagat zwischen wissenschaftlicher Qualifizierung, auch mit Einbeziehung in wissenschaftliche Projekte, die wir machen, auf der einen Seite, aber auch praktische Kompetenzen erworben in der Arbeit mit Patientinnen und Patienten auf der anderen Seite wirklich kombinieren. Und das, glaube ich, das ist sehr charakterisierend für uns hier. Wissenschaftlich schon, glaube ich, sind wir schon Top-Level, auch in der Psychologie. Und trotzdem eine sehr gute praktische Qualifizierung hinzubekommen.
Schön. Kommt noch der nächste Halbsatz. Sie haben es noch nicht ganz geschafft, aber wir nähern uns der Ziellinie. Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat.
Oh.
Macht doch, was ihr wollt.
Ja, aber ich sage es ein bisschen anders. Schaut nach euren Interessen und lasst euch davon leiten. Also Sie hören vielleicht an meiner Stimme heraus, ich bin schon etwas älter als 25. Als ich 2019 war und mich für die Psychologie entschieden habe, da hätte jeder, den ich gefragt hätte, ich habe wenig gefragt, hätte abgeraten, gesagt, was soll das denn? Aber es hat mich interessiert und ich wollte es machen. Und ich glaube, ich habe da aus meiner Laufbahn das Beste gemacht. Ich war dann auch irgendwann leitender Psychologe in der Klinik und so. Das ist gut gelaufen. Aber es ist deswegen auch gut gelaufen, weil ich das ausgewählt habe, was mir Freude macht und wo ich mich auch verwirklichen konnte. Also deswegen, ich komme zurück, macht das, was euch Freude macht und dann engagiert euch auch dafür.
Schön. Das ist doch ein wunderbarer Appell zum Schluss, wie ich finde. Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Dr. Rief, für das Gespräch. Es war wirklich erhellend. Dankeschön.
Danke für das Gespräch.
Machen Sie es gut. Tschüss.
Hessen schafft Wissen, der Podcast.